Alles ist Gewalt, Augenblick, ein Song von Cilla Bill Spill, ein Song, der vielleicht so ein paar problematische Stellen enthält, für die ich mir nachher in so einem freien Radio so ein bisschen Kritik wahrscheinlich auch abholen kann. Ich habe diesen Song trotzdem gespielt, weil er meines Erachtens ja doch sehr kluge Einsichten zum Teil enthält. Die Einsicht zum Beispiel, dass Aufklärung und Demokratie und Entwicklung, Fortschritt, was mit Gewalt zu tun haben, entgegen des Selbstverständnisses, das Aufklärung und Demokratie von sich haben. Dass unsere westliche Demokratie, was mit Gewalt zu tun hat, das kann heute, denke ich, keiner mehr übersehen. Der Westen oder anders gesagt der globale Norden schottet sich ab und macht sich mitschuldig etwa an tausenden Toten, die im Mittelmeer ertrinken, weil sie ihrem Elend entkommen wollen, an dem der Westen auch nicht ganz unbeteiligt ist. Sie wollen im Elend entkommen, aber genau das versagt ihnen dann der Westen. Es scheint insgesamt so zu sein, als ob die Gewalt aus der Peripherie der Tendenz nach wieder ins Zentrum zurückkehrt. Wer die politischen Verhältnisse heute beobachtet, der kann, denke ich, den Eindruck bekommen, dass der Umgangston so ein bisschen härter, rauer wird, dass sich einige Verwerfungen, vielleicht Ankündigungen, Verwerfungen, bei denen wir uns fragen müssen, wie lange das noch dauert, bis die offene Gewalt auch hier bei uns zum Ausdruck kommt. Wenn man so einen Gedanken hat, dann ist es auf der anderen Seite korrektiv, dann gleich wiederum zu bemerken, dass es vielleicht verkehrt ist, so einem Katastrophismus zu verfallen. Und es ist angesichts solcher Entwicklungen, wie wir sie gerade feststellen, vielleicht auch gerade klug, eher einen Blick in die Geschichte zu werfen und sich zu vergegenwärtigen, wie sehr die Gesellschaftsform, in der wir leben, schon immer nicht erst seit heute oder morgen was mit Gewalt zu tun gehabt hat. Das wäre eine Art von kritischer Reflexion, die aber ein Problem hat, dass sie nämlich eine Grenze hat und diese Grenze heißt Praxis, gesellschaftliche Praxis. Das sind Fragen und Probleme, denen sich ein Buch widmet, das kürzlich im Verlag Edition Text und Kritik erschienen ist. Ein Buch, das den Titel trägt Grenzsteine, Beiträge zur Kritik der Gewalt. Ein Sammelband, herausgegeben von Theodora Becker, Andreas Franze, Jakob Heiner und Anne Kellermann. Ich muss zugeben, dass ich jetzt einige Gedanken von diesem Buch, ja jetzt vielleicht auch schon ziemlich kryptisch und unnötig kompliziert hier, versucht habe einzuführen. Das macht aber nichts, weil wir jetzt Gelegenheit dazu haben, solche Gedanken etwas genauer aufzudröseln. Ich habe hier nämlich einen der Mitherausgeber am Telefon, nämlich Jakob Heiner, der in Berlin arbeitet und lebt und mit dem ich jetzt über dieses Grenzsteinbuch sprechen möchte. Hallo Jakob.
Hallo.
Ja, ich habe ja eigentlich das Wichtigste, was ich jetzt in meiner Einführung zu diesem kürzlich erschienenen Buch gesagt habe, habe ich das Wichtigste eigentlich unterschlagen, nämlich, dass dieses Grenzsteinbuch ja sozusagen eine Festschrift ist. Das ist ein Buch, das gewidmet ist an Rolf Tiedemann. Da würde mich interessieren, wie seid ihr als Herausgeber sozusagen dazu gekommen, ein Buch für Rolf Tiedemann zu veröffentlichen?
Die Geschichte dazu ist folgende, dass wir als Herausgeber lange Jahre zusammen einen Lesekreis hatten. Und in diesem Lesekreis haben wir Schriften von Theodor Adorno und Walter Benjamin gelesen und diskutiert und auch auf eine nicht nur philologische Weise diskutiert, sondern immer auch politisch bezogen auf die Gegenwart. Und diese Schriften, also die wir da in der Hand hatten, waren ja herausgegeben von Rolf Tiedemann. Das heißt, unser erster Dank gilt quasi Rolf Tiedemann, dass er diese Schriften ediert hat, dass er sie quasi auch nachfolgenden Generationen, die nicht im Frankfurt der 60er Jahre bei Adorno im Hörsaal saßen, möglich gemacht hat, zum Beispiel auch die Vorlesungen lesen zu können, die ja Rolf Tiedemann zum Teil auch herausgegeben hat. Zum anderen hat Rolf Tiedemann ja aber selbst Texte geschrieben über eine kritische Theorie nach Adorno, gerade auch im Anschluss an Walter Benjamin. Und auch dieser Ansatz, kritische Theorie weiterzuführen und sowohl quasi in einem Verhältnis zur Tradition, also durchaus eben Überlieferungen auch der Schriften und gleichzeitig Weiterarbeit an dem Gedanken. Also ich glaube, dieses doppelte Moment von Tradition und Gegenwärtigkeit, das haben wir durchaus Rolf Tiedemann zu verdanken, der da quasi die Vermittlerfigur für uns ist. Und deswegen haben wir ihm das Buch als eine Art Festschrift gewidmet.
Ja, du hast jetzt gesagt, Rolf Tiedemann, der hat selber ja auch Texte geschrieben, Texte, in denen er sozusagen das Erbe der kritischen Theorie im Anschluss an Benjamin und Adorno fortführen möchte. Ich kenne tatsächlich Rolf Tiedemann selber ausschließlich eigentlich nur als Herausgeber, dass er da immer sozusagen mit drin steht in den Schriften von Adorno und Benjamin als Herausgeber dieser Bände. Ich selber kenne gar keine Texte von Rolf Tiedemann. Wenn du jetzt sagst, er führt da die kritische Theorie fort, gibt es da einen bestimmten Ansatz, den er hat oder was ist da vielleicht das Spezifische an diesen Blick von Rolf Tiedemann als kritischen Theoretiker selbst?
Oh, das ist relativ schwierig zu sagen. vielleicht nochmal anders begonnen. Wenn man quasi einen vielleicht untypischen Text von Rolf Tiedemann lesen möchte, wie er sich mit der politischen Situation in den Philippinen auseinandersetzt, da haben wir einen Text in unserem Sammelband mit drin, der vielleicht ganz gut zeigt, was das heißt, quasi mit dem Denken der kritischen Theorie auf neue Sachverhalte zu treffen, die noch nicht quasi in der kritischen Theorie artikuliert sind, wo aber kritische Theorie durchaus ein Apparat an Mitteln und Handwerkszeug und auch tatsächlich einfach Begriffen geben kann und Denkfiguren, mit denen man quasi sich überhaupt Gegenständen nähern kann und tatsächlich etwas wie auch Erfahrung irgendwie mit Gegenständen artikulieren kann. Und ich denke, dass in dem Sinne hat Rolf Tiedemann keinen Ansatz, der über die kritische Theorie hinausgeht. Er ist der Ansatz der kritischen Theorie. Er ist nur weitergeführt.
Und das wird dann zum Beispiel expliziert an so einem Gegenstand wie die Philippinen oder philippinische Reflexion sozusagen. Jetzt hat das Buch Grenzsteine, Beiträge zur Kritik der Gewalt, schon im Titel erkennt man das, ein doch sehr spezifisches Thema. Es geht sozusagen um Gewalt, es geht um Grenzen, Grenzsteine ist der Titel. Vielleicht kannst du da mal ausführen, wie ihr da sozusagen als Herausgeber, Kollektiv vielleicht, wie ihr dazu gekommen seid, diese Texte zu versammeln unter diesem Thema Beiträge zur Kritik der Gewalt.
Ja, Beiträge zur Kritik der Gewalt, das erinnert vielleicht im ersten Moment auch an die Schrift von Walter Benjamin zur Kritik der Gewalt. Wobei, glaube ich, darauf hinzuweisen ist, dass wir keine Benjamin-Philologie hier betreiben, sondern uns am ehesten darin Benjamin verbunden fühlen, dass er gesehen hat, inwieweit der Kapitalismus immer wieder Gewalt reproduzieren muss, indem er quasi nur siegen kann, indem er unterwirft, indem quasi jeder Fortschritt im Kapitalismus immer nur auf Unterwerfung basiert und dass tatsächlich das Ende der Gewalt nur in einer klassenlosen Gesellschaft zu antizipieren ist. Also ich denke, an diesem Punkt sind wir Benjamin sehr verbunden. Worum es uns aber mehr ging, ist eben diesen sagen, globalen Gewaltzusammenhang eben auch aktueller kapitalistischer Vergesellschaftung zu denken und theoretisch greifen zu können. Und in dem Sinne wollten wir ganz verschiedene Beiträge auch zur Gewalt versammeln. Also das sind Beiträge, die sich sowohl mit der Entwicklung der Ökonomie beschäftigen, wie Beiträge, die zum Beispiel über Musik, also der Gewalt in der Musik nachspüren. Also wir trennen da auch vielleicht im benjaminschen Sinne nicht streng zwischen den groben und den feinen Dingen, sondern für uns ist das erstmal ein Ansatz, in dem wir dann quasi diese Gewalt als gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Phänomen, der man in ganz verschiedenen Gegenständen nachspüren kann.
Das, was du jetzt gesagt hast über sozusagen das Verhältnis von Gewalt und Kapitalismus und dass der Kapitalismus sich nur sozusagen durchsetzen kann, indem er unterwirft, das kommt ja auch so ein bisschen vor in dem Einleitungstext zum Sammelband, in diesem Vorwort, das ich sehr beeindruckend fand, als ich es gelesen habe, nämlich deswegen, weil ich so das Gefühl hatte, da wird versucht, in aller Knappheit, also wirklich so knapp wie es geht, sozusagen den jetzigen Zustand der Welt sozusagen so ein bisschen zusammenzufassen und da sozusagen die wichtigsten Aspekte und Gewaltverhältnisse sozusagen ganz knapp zusammenzufassen. Und in diesem Zusammenhang taucht dann ein Satz auf, den ich auf der einen Seite sehr ausdrucksstark fand, der auf der anderen Seite vielleicht aber auch so ein bisschen rätselhaft ist. Da taucht der Satz auf, das ganze Leben ist erfüllt von der Aura des Todestriebes. Also das als sozusagen so eine Zusammenfassung der gesellschaftlichen Lage vielleicht. Das ganze Leben ist erfüllt von der Aura des Todestriebes. Da kommt die Aura vor als ein vielleicht Begriff der Ästhetik. Da kommt der Todestrieb vor als ein Begriff der Psychoanalyse. Gleichzeitig vielleicht auch metaphorisch zu sehen. Eine gewisse Todesnähe wird da sozusagen suggeriert. Vielleicht kannst du an diesem Satz mal ausführen, was das für eine Gegenwartsdiagnose ist, die ihr da versucht habt vorzunehmen. Also was heißt das, dass das Leben erfüllt ist von der Aura des Todestriebes?
Ja, quasi das sind jetzt, hast du ja auch schon gezeigt, Begriffe, die relativ vermittelt auf etwas anderes zeigen. Und zwar zeigen sie vermittelt eigentlich auf die Grundstruktur der Gesellschaft. Und zwar in dem Sinne, dass quasi der Gesellschaftszusammenhang selber so brutal geworden ist und quasi auch mit so versuchen wir das zu zeigen, ja, also mit der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie und der großen Krise der kapitalistischen Verwertung, die seit den 1970er Jahren einsetzt und der quasi damit einhergehenden auch Verrohung der Mehrwertproduktion überhaupt, im Übergang quasi wieder in Raubökonomie auch, also was ja letztlich in Südamerika und auch im Nahen Osten zu sehen ist, also quasi zu sehen, wie sich quasi die Produktionsweise selbst ihrem Inhalt nach negativ wandelt und zu sehen, wie das aber auch auf die Subjekte natürlich zurückwirkt, die je mehr sie auch von dieser Welt getrennt werden, eigentlich tatsächlich auch als Subjekte keine Möglichkeit haben, sich eigentlich in dieser Welt positiv irgendwie ausdrücken zu können, sondern tatsächlich ja auch von dieser Welt zurückgestoßen werden, selber sich quasi nur noch negativ auf diese Welt beziehen können. Und ich denke, dass man sowas tatsächlich auch sehen kann, quasi in der Brutalität, die sowohl bei den Rekruten des Islamischen Staats vorhanden ist, genauso wie beim deutschen Kleinsparer, der quasi bereit ist, für seine Einlagen Griechenland zu opfern oder ähnliches. Also insoweit quasi würde ich sagen, ist die Welt erfüllt von der Aura des Todestriebes, in dem quasi auch die entfesselte Konkurrenz unter den Lohnabhängigen, auch die zunehmende Zahl an Überflüssigen, die quasi für den Verwertungsprozess nicht mehr in Frage kommen, in dem das quasi alles so eine brutale Note hat, gegen die aber auch im Moment keine sichtbare kommunistische Bewegung steht, die diesen Zustand irgendwie in einem besseren Zustand aufheben will, sondern im Moment stehen nur verschiedene Spielarten brutaler irgendwie Verwaltungsszenarien zur Auswahl. Und das ist das Dilemma, worauf wir da hinweisen wollten.
Du hast jetzt ganz nebenbei was erwähnt, was, glaube ich, für dieses Buch ganz wichtig und zentral ist. Du hast nämlich gesagt, es geht auch darum, was eigentlich die globalen Gewaltverhältnisse mit den Subjekten machen. Und das heißt ja auch, was machen eigentlich Gewaltverhältnisse mit dem Denken, also mit der Reflexion dieser Verhältnisse und inwiefern bezieht sich das Denken dann auf die Gewalt? Und da ist ja sozusagen dann ganz prägnant der Titel des Buches, nämlich Grenzsteine. Es geht da um Grenzen des Denkens, Grenzen der Aufklärung, das Verhältnis von gewaltvoller Wirklichkeit und denkender Kritik, das wird da so ein bisschen eingekreist und ihr geht da aus von einem Satz von Hegel, der eine Kant-Kritik formuliert hat, eine Kritik an dem philosophischen Vorgänger sozusagen, Immanuel Kant, und da hat Hegel gegen Kant gesagt, der immer sozusagen Grenzen gezogen hat und gesagt hat, ja, so Begriffe wie Gott oder Begriffe wie Seele, Freiheit und Sterblichkeit, da gibt es eine Grenze der Erkenntnis, da kann das Denken nicht weiter, das müssen wir sozusagen dem Bereich des Glaubens dann vielleicht überlassen. Und gegen so ein Denken sagt Hegel, eine Grenze zu erkennen und anzuerkennen heißt immer gleichzeitig, diese Grenze zu überschreiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich sozusagen die Grenze denke, in dem Moment bin ich schon so ein Stück weit über diese Grenze hinaus. Das heißt sozusagen, er richtet sich dagegen die Selbstbeschränkung des Denkens und das Denken kann immer sozusagen das überschreiten. Und das ist jetzt aber ein Problem, wenn man feststellt, wie du das gesagt hast, es gibt keine erkennbare Gegenbewegung gegen den Zustand der Welt. Da kann man ja denken, so viel man möchte, kann man vielleicht sogar sagen. Wenn man von diesem Satz von Hegel ausgeht, eine Grenze zu erkennen und anzuerkennen, heißt immer gleichzeitig diese Grenze zu überschreiten. Wie geht denn das dann weiter, wenn man ja sozusagen dann das Denken der Gewalt gegenüberstellt sozusagen?
Ja, ich denke, wir stehen da zwischen Kant und Hegel und zwar quasi insoweit die beiden ja auch in einem dialektischen Verhältnis stehen. Also was Hegel uns zeigt, ist, dass man quasi mit dem Denken über die Beschaffenheit der Gegenstände in der Erfahrung auch hinausgehen kann. Das ist natürlich ganz wichtig für uns, weil man nur so quasi von der Gegenwart auch überhaupt quasi antizipieren kann auf einen Zustand, der eben doch nicht identisch ist mit der Gegenwart und tatsächlich quasi das Überschießen, das utopische Moment im Denken ist mit Hegel zu machen. Nun ist der Punkt natürlich, dass das Denken allein nicht ausreicht und da kommt man quasi wieder zu Kant und zu der Grenze. Das Denken hat ja tatsächlich eine Grenze und quasi auch die kritische Reflexion hat eine Grenze, indem sie eben nicht zur materiellen Gewalt wird. Und diese Grenze quasi, das ist dann ja die Pointe auch von Kant, dass sich quasi diese Begriffe wie auch zum Beispiel Freiheit, dass sie dann natürlich auch praktisch entschieden werden müssen, wenn sie theoretisch nicht letztgültig zu bestimmen sind. Also da stehen wir sicherlich insoweit zwischen Hegel und Kant, dass wir die praktische Grenze des Denkens durchaus anerkennen und trotzdem im Theoretischen sehen, wie man sie auch überschreiten kann. Und da wird eigentlich die Dialektik der Grenze überhaupt erst produktiv in diesem Wechselverhältnis, auch von in dem quasi auch die Trennung von Theorie und Praxis oder von denkender Reflexion und politischer Bewegung oder beziehungsweise ausbleibender politischer Bewegung thematisch wird in dem Begriff der Grenze.
Jetzt haben ja Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung sich auch mit dieser Grenze des Denkens auseinandergesetzt und befinden sich da vielleicht auch genau, wie du das gesagt hast, sozusagen zwischen Hegel und Kant. Sie schreiben über den Antisemitismus, der auch ja sozusagen eine Grenze der Aufklärung ist, indem er ja sozusagen als Ideologie gleichzeitig verbunden ist mit einer gesellschaftlichen Praxis und sozusagen auch aufklärungsresistent ist. In dem Sinne ist sozusagen auch, sind Ideologien auch Grenzen der Aufklärung sozusagen. Und dann greifen sie diesen Grenzgedanken wieder auf und schreiben da, die ihre selbst mächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte, die Grenzen der Aufklärung zu durchbrechen. Das klingt auf der einen Seite sehr hoffnungsvoll, wie ich finde. Also sie sagen, die Aufklärung vermag das. Wenn die Aufklärung zur Gewalt wird, vermag sie, ihre eigenen Grenzen zu durchbrechen. Auf der anderen Seite ist damit ja vielleicht auch genau ein Problem damit verbunden, was die ganzen emanzipatorischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts hatten, nämlich dass sie, indem sie sozusagen eine Gegengewalt aufgebaut haben, sozusagen sich in eine Machtkonkurrenz begeben haben. Und die Notwendigkeit dieser Machtkonkurrenz hat ja dann letztlich sozusagen, oder da fand die Niederlage statt, vielleicht im doppelten Sinne, dass sie sozusagen der konterrevolutionären Gewalt unterlagen, aber gleichzeitig auch selber sozusagen, wenn wir uns die Sowjetunion und diesen mörderischen Staatsapparat anschauen, der damit verbunden ist, dass sie in der Machtkonkurrenz halt selber sozusagen zu einer Herrschaft wiederum geworden sind. Ja, ich weiß nicht, ob du den Gedanken da sozusagen fortführen kannst in Bezug auf Adornos und Horkheimers Diktum, dass die Aufklärung sozusagen zur Gewalt werden soll.
Ja, ich denke, dass worauf Adorno und Horkheimer da ja hinweisen, ist das Problem der Aufklärung in der Geschichte ja auch ist, dass tatsächlich Aufklärung als aufklärerisches Denken verbunden ist quasi mit einer gewaltförmigen Gesellschaft und natürlich mit Herrschaft. Natürlich zum Beispiel der Antike, der Herrschaft der Sklavenhaltergesellschaft und später dann natürlich der Bourgeoisie und quasi der kapitalistischen Klasse. Und dass die Aufklärung ja sich selbst verrät, indem sie quasi diesen Moment, wie sie eben auch mit den herrschenden Verhältnissen verbandelt ist, wenn sie den ausblendet. Und genau quasi die Aufklärung kann sich ja nur selber wiederum tatsächlich als Aufklärung in die Welt setzen, indem sie eben diese Kumpanei letztlich mit den herrschenden Verhältnissen auch aufkündigt. Und dann, ja, ich meine, Horkheimer sagt es an einer Stelle sehr deutlich, die deutsche Aufklärung, das sind Marx und Engels. Da geht ja quasi den Schritt auch über quasi die Opposition dann auch von Kant und Hegel hinaus. Also da denke ich, hat man quasi die Aufklärung, also die dann da im Sinne von Adorno und Horkheimer zur Gewalt wird, ist ja die Aufklärung, die eben nicht die selber die Gewalt ist und nicht mehr abhängig ist von der Gewalt und dementsprechend eben nicht nur in einer selbst unterworfenen Position ist, sondern quasi tatsächlich ihren Anspruch eben auch durchsetzen kann, beziehungsweise praktisch behaupten kann, beziehungsweise überhaupt erstmal praktisch beweisbar machen würde. Und ob das jetzt direkt mit der Geschichte quasi der Sowjetunion zusammenhängt oder ob man nicht schauen müsste, inwieweit selbst in der Sowjetunion eben auch Marx und Engels zum Beispiel die deutsche Aufklärung letztlich auch zu einer Legitimationsideologie geworden ist und dementsprechend natürlich selber quasi wieder in dem klassischen Verhältnis der Aufklärung zu Gewalt landete. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch interessant.
Ja, ich glaube, dass das ja vor allen Dingen auch ein Problem ist, ne? Wenn man sagt, die Aufklärung muss sozusagen die Kumpanei mit den Verhältnissen und mit der herrschenden Gewalt aufkündigen, aber sie kann diese Kumpanei nur aufkündigen, indem sie selbst zur Gewalt wird. Also es steht ja in diesem Satz von Adorno und Horkheimer nicht nur drin, dass diese Kumpanei aufgekündigt werden soll, sondern dass sie dann selber zur Gewalt werden muss. Und das ist aber ein Problem, das ja sozusagen damit zusammenhängt, dass die Gewalt nun einmal in der Welt ist und auch die sozusagen was gegen diese Gewalt haben, ja, mit diesen Maßstäben der Gewalt irgendwie umgehen müssen. Mir kommt das so vor, als ob das das Grundproblem eigentlich sozusagen jedes revolutionären Denkens eigentlich letztlich ist.
Aber stellen wir uns diese Gewalt, die Adorno und Horkheimer da apostrophieren, mal so vor wie die göttliche Gewalt bei Benjamin. Also die Gewalt, die quasi in ihrem letzten Akt den Grund der Gewalt vernichtet, indem sie quasi die klassenlose Gesellschaft stiftet und quasi erstmal die Trennung der Klassen aus der Welt nimmt. Also dieser Akt der Gewalt ist dann auch der letzte Akt der Gewalt. Vielleicht kann man das so
mal drehen. Wäre schön, wenn's also ne, das ist ja sozusagen eine Idealvorstellung, oder es ist halt die Frage, ob man das garantieren kann oder ob es möglich ist.